Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Willkommen zu Plus 1. Wir sind bekannt für gute Geschichten und wir werden jetzt gleich auch eine hören. Ich begrüße im Studio ganz herzlich Anne-Sophie Schmidt. Du bist Redakteurin bei Plus 1. Das heißt, du lebst und atmest diese Show schon, könnte man sagen. Und das wirklich Schöne und Bemerkenswerte an der Geschichte, die du uns heute mitgebracht hast, ist, dass auch das eine Hörerin-Mail ist. Also jemand hat uns von sich aus seine Geschichte geschrieben und du bist dann losgegangen, hast diese Geschichte für uns aufgeschrieben und heute erzählst du sie uns, ja?
Genau, und zwar hat uns Elena Schiller geschrieben, vor ziemlich genau einem Jahr, nachdem sie eine Sendung mit Sonja Koppitz gehört hatte. Deren Lieblingsgästin war ihre Freundin Katja, die nach Australien ausgewandert ist und erzählt hat, dass sie überlegt, mit Mann und Kindern nach Deutschland zurückzukehren. Daraufhin hat uns Elena geschrieben, ich lese das mal vor: Danke für diesen Beitrag. Mich persönlich freut es sehr, dass Freundschaft über große geografische und zeitliche Distanz hinweg und auch das Leben in anderen Ländern in der letzten Zeit immer mehr thematisiert wird. Tatsächlich fehlte mir aber eine Perspektive, die meiner Beobachtung nach leider selbst in sehr reflektierten Gesprächen ziemlich konsequent übersehen wird. Die Perspektive der Kinder. Und Kinder hatte sie dann extra hervorgehoben und dann von ihrer eigenen Geschichte geschrieben. Und die war so spannend, dass ich mit meinem Mikrofon nach Bremerhaven gefahren bin und mir ihre Geschichte hab erzählen lassen. In dieser Geschichte geht es um eine Rückkehr aus dem Ausland, die für Elena eher ein Ankommen in einem fremden Land ist und mit der für sie eine lange, schmerzhafte Suche beginnt. In ihrer Geschichte geht es um die Frage, was Heimat ist und ob man Erinnerungen trauen und in wie vielen Welten man eigentlich zu Hause sein darf.
In welchem Land haben die Eltern von ihr gelebt?
In mehreren, aber die Geschichte beginnt in Papua-Neuguinea, und zwar 1997. Da ziehen Elenas Eltern mit ihr und ihrem kleinen Bruder hin, als Elena 4 ist. Und vielleicht kurz zur Einordnung: Papua-Neuguinea, das ist eine Insel im Pazifik, nordöstlich von Australien. Und eine Insel, die bekannt ist für tropische Regenwälder, Palmenstrände, Korallenriffe und auch eine kulturelle Vielfalt mit über 800 Sprachen. Und in dieser Umgebung setzen Elenas erste Erinnerungen ein. Sie lebt mit ihrer Familie mitten im Regenwald in einem Dorf, das sich um die Missionsstation herumgebildet hat, für die Elenas Vater auch arbeitet. Sie leben da in einem Holzhaus, das auf Betonstelzen steht. Und wenn sie einkaufen gehen wollen, muss die gesamte Familie einen 3-Tages-Trip in die nächstgelegene Stadt unternehmen und zwischendurch auch mal zu Fuß Flüsse überqueren, weil irgendwelche Brücken eingestürzt sind. Elena wird von ihrer Mutter zu Hause unterrichtet, so 1 bis 3 Stunden am Tag. Und den Rest der Zeit ist sie draußen in der Natur und das am liebsten barfuß.
Wir waren immer barfuß. Überhaupt, also diesen Boden zu spüren. Also da ist ja überall Korallenboden und das ist halt scharfkantig und hat ganz verrückte Formen. Und da drüber zu laufen war für sich schon ein Erlebnis eigentlich. Die Umgebung dort wirkt stark auf die Sinne. Also über meine Füße, über die Ohren, über auch die Farben, die man sieht. Also dieses viel krassere Grün hat das Gefühl, dass man die Prozesse, die um einen rum passieren, irgendwie verstehen kann. Zum Beispiel, wenn es regnet, gibt es mehr Wasser. Wenn zu viel Wasser da ist, kommt man halt nicht über den Fluss. Also das ist halt klar.
Also für Elena ist das das Paradies auf Erden. Sie geht am liebsten schnorcheln und schaut sich dann die bunte Unterwasserwelt an. Und für sie ist damals auch klar, sie will später Meeresforscherin werden. Aber nach 3 Jahren ist das Ganze erstmal vorbei, weil der Vater sich mit dem Projektgeber zerstreitet. Ihm wird gekündigt und die Familie beschließt dann, relativ abrupt das Land zu verlassen. Elena ist da 7 und für sie fühlt sich das an wie das Ende der Welt. Nach einem Zwischenaufenthalt in England kehrt die Familie dann 2002 endgültig nach Deutschland zurück. Und zwar in das kleine bayerische Heimatdorf der Mutter, wo Elena noch die 4. Klasse beendet und dann aufs Gymnasium geht. Für Elena ist diese Rückkehr ein totaler Schock. weil Deutschland ist für sie ein fremdes Land.
Deutschland war für mich kalt. Das ganze Gefühl war einfach kalt. Also metallisch, klirrend, wie Metall auf Asphalt. So klang das irgendwie für mich. Weniger Tiere. Also alles war grau und hart. Ich bin ja weiterhin immer barfuß gelaufen, aber ich kam ja gar nicht mehr dazu, auf normalem Boden zu laufen. Sondern es war ja alles nur Asphalt. Also in Deutschland, sobald man sich von A nach B bewegt, läuft man auf was Hartem. Und ich fand das total eigenartig. Ich weiß noch, ich bin einmal durch eine Fußgängerzone gelaufen und habe dann so auf den Boden geguckt und es war so gepflastert. Und ich habe mir gedacht, wieso? Also wer hat die denn alle da hingelegt? Also wer legt denn Steine auf den Boden? Mit welchem Zweck? Und was ist denn da drunter? Was ist denn jetzt mit dem Gras, das da drunter ist?
Ich hatte gerade tatsächlich ein ganz starkes Gefühl, als ich Sie habe reden hören über Deutschland, fühlt sich an wie Metall auf Asphalt. Und tatsächlich kennen wir ja dieses Geräusch, Metall auf Asphalt hören wir beim Schneeschippen. Das ist die Metallschaufel und man kann das auch hören, wenn man sich das hochholt.
Ja.
Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand sich so fremd und so bedroht fühlt, dass das ganze Land mit diesem Geräusch assoziiert ist, kann man sich vielleicht auch ungefähr vorstellen, wie dieses kleine Mädchen sich ja irgendwie in einer bedrohlichen Umgebung gefühlt hat.
Ja, total. Und es gibt dafür sogar auch einen Begriff, nämlich Third Culture Kids, also Drittkulturkinder. Also damit bezeichnet man Kinder, die in einer anderen Kultur aufgewachsen sind als ihre Eltern und dann mit ihren Eltern in deren Heimatland zurückkehren oder umziehen. Und weil die Kinder ja meistens irgendwie landestypisch aussehen und die Sprache der Eltern fließend sprechen, wird häufig übersehen, dass sie ja eigentlich in ein unbekanntes Land ziehen, mit einer fremden Kultur und fremden Gepflogenheiten und dabei eigentlich unterstützt werden müssten. Und so ist das auch bei Elena. Also sie fühlt sich fremd und sehnt sich vor allem nach Papua-Neuguinea.
Ich hatte als Kind bis Jugendliche wirklich regelmäßig, also häufig, teilweise einmal im Monat oder sowas, richtig krasse Träume, dass ich es endlich schaffe, nach Papua-Neuguinea zu fahren. Und ich bin ganz eindeutig auf dem Weg dahin und ich zwick mich und es tut weh und ich weiß genau, das ist jetzt kein Traum. Diesmal ist es echt. Und dann passieren immer irgendwelche komischen Dinge. Entweder da steht dann auf einmal ein Tor, durch das ich nicht durchgelassen werde und ich muss wieder umdrehen. Oder ich biege in die Straße ein und in dem Moment, wo ich gerade eigentlich mein Haus sehen könnte, also wo ich die Dinge sehe, die ich wiedererkenne, klingelt mein Wecker. Oder irgendjemand weckt mich auf. Und das war schlimm.
Ja, und während Elenas Eltern sich relativ schnell einleben im neuen Leben, kämpft sie total mit Anpassungsschwierigkeiten. Also sie fühlt sich häufig unverstanden und wie ein Fremdkörper in der Welt. Und sie hat das Gefühl, das Thema Neuguinea hat überhaupt keinen Platz mehr in ihrem Leben in Deutschland. Als sie zum Beispiel einer Freundin in Neuguinea mal einen Brief schreiben will, sagt ihre Mutter ihr, das gehe nicht. Also der Brief komme niemals an, die Freundin könne nicht mal lesen, warum sie das überhaupt wolle. Und Trost findet Elena dann in einer Kiste im Keller. Darin sind Muscheln und Sand und so Schnitzereien, die sie an die Zeit in Papua-Neuguinea erinnern.
Wenn halt die Sehnsucht so stark wurde, bin ich dann heimlich in den Keller, habe diese Kiste runtergeholt vom Regal und habe die aufgemacht und mir diese Sachen angeguckt und sie dann wieder verstaut und wieder zurückgestellt. Und habe dann irgendwann einen Riesenschock gekriegt. Ich bin runter in den Keller und wollte zu dieser Kiste und sie war einfach nicht mehr da. Sie war einfach weg. Und ich bin total verzweifelt, weil ich nicht wusste, wo ich die suchen soll. Und dann habe ich irgendwann mal versucht, möglichst beiläufig, sodass es möglichst nicht so sich so anhört, als hätte ich damit jetzt irgendwas Emotionales verbunden, meine Mutter gefragt, wo diese Kiste hin ist. Und dann hat sie irgendwie sowas gesagt wie, ach ja, der alte Kram, der interessiert sich doch eh kein Mensch für. Und das war richtig, richtig brutal, weil ich habe mir dann natürlich auch gefragt, so, hä, bin ich kein Mensch? und habe mich aber genau gar nicht getraut zu sagen, dass ich mich dafür eigentlich sehr wohl interessiere.
Irgendwie klingt es die ganze Zeit für mich so, als hätten die Eltern von Elena ihren Schmerz nicht wahrgenommen oder nicht wahrnehmen wollen. Waren die Eltern denn so kaltherzig, dass sie das nicht gesehen haben?
Das klingt total so und ich habe mich das auch gefragt und habe dann einfach mal Elenas Mutter angerufen, um sie genau das zu fragen. Und habe dabei verstanden, dass Elena und ihre Mutter diese Zeit in Papua-Neuguinea einfach sehr anders wahrgenommen haben. Also für Elena war es das Paradies, aber für ihre Mutter auch mit viel Frust verbunden. Und dazu kommt, dass ihre Eltern sich kurz nach der Rückkehr trennen. Und Elenas Mutter arbeitet dann in Vollzeit und hat einfach nicht mehr so viele Kapazitäten. Und sie hat auch einfach nicht erkannt, wie wichtig diese Zeit für Elena war. Also die Mutter wollte aus so einem guten Willen mit allen Mitteln versuchen, in Elena ein Heimatgefühl wachsen zu lassen. Nur hat sie damit halt vermutlich das Gegenteil bewirkt, weil Elena das Gefühl hatte, sie muss diesen bedeutenden Teil ihrer Identität ganz tief in sich vergraben. Mit der Zeit verblassen die Bilder aus Neuguinea dann und Elena weiß gar nicht mehr, was von ihren Erinnerungen eigentlich noch stimmt, zumal es ja niemanden gibt, mit dem sie sie teilen kann. Und irgendwann schiebt sie ihre Sehnsucht und ihre Erinnerungen dann ganz weit weg, um sich selbst zu schützen.
Also ich hatte immer gedacht so, jetzt muss ich erwachsen werden und jetzt muss ich ja eine realistische Zukunft aufbauen. Keine träumerische Zukunft, wie ich sie als Kind hatte. Und ich dachte, ich tue jetzt was Erwachsenes und ich lasse jetzt diese ganzen Neuguinea-Träumereien jetzt mal hinter mir und baue mir jetzt ein ordentliches Leben da, wo ich hingehöre, nämlich Deutschland.
Das heißt in ihrem Fall zum Beispiel, dass sie ihren Traum aufgibt, Meeresforscherin zu werden. Stattdessen entscheidet sie sich nach dem Abi für ein Ingenieurstudium in Freiberg im sächsischen Erzgebirge, also mitten in Deutschland und ganz weit weg vom Meer. Allerdings hat sie dabei auch einen Hintergedanken.
Und ich habe mir wirklich auch aus diesem Freiheitsgedanken heraus gedacht, wenn ich jetzt in Deutschland Maschinenbau studiere, werde ich danach auf der ganzen Welt Arbeit finden. Und ich habe mir echt gedacht, so wenn ich jetzt das noch durchziehe, das in Deutschland zu machen, dann steht mir danach die Welt erst recht offen.
Elena ist da also durchaus ambivalent. Also einerseits findet sie sich irgendwie damit ab, dass Deutschland, dieses kalte, graue Land, das ihr fremd geblieben ist und das sie deshalb immer so schnell wie möglich verlassen wollte, also dass dieses Deutschland jetzt doch erstmal die beste Wahl ist. Andererseits sucht sie immer wieder Fluchtmöglichkeiten. Also zum Beispiel unternimmt sie viele Exkursionen ins Ausland oder macht an der Uni einen Tauchkurs und kommt damit ihrem alten Traum doch immer wieder näher. So vergehen ein paar durchaus erfüllte Jahre, bis Elena dann im Frühjahr 2016 mit Erik zusammenkommt. Und Erik hat geplant, ein Jahr Work and Travel in Australien zu machen und Elena beschließt, ihn dort zu besuchen. Aber kurz vor Abflug überkommt sie ein merkwürdiges Gefühl, weil von Australien ist es nicht mehr so weit bis nach Papua-Neuguinea. Und ohne es geplant zu haben, wird sie also ihrer ehemaligen Heimat auf einmal sehr nahe kommen.
Mir saß irgendwie so eine Angst in den Knochen, die mit diesen Träumen zu tun hatte, bei denen ich immer es bis kurz davor hin geschafft hatte und dann irgendwas Komisches passiert und ich bin plötzlich wieder ganz woanders. Da hatte ich halt auch Angst davor, dass diese Welt, die ich da eigentlich suche, eigentlich in der Form, wie ich es in Erinnerung habe, nie existiert hat.
Elena kommt dann erstmal an in Australien und am Anfang erinnert sie auch gar nicht so viel an Papua-Neuguinea. Also sie und Erik bleiben in einer kleinen Stadt westlich von Sydney und arbeiten auf einer Orangen- und einer Melonenfarm, um Geld zu verdienen. Doch als sie später eine Reise in den Norden des Landes unternehmen, sieht die Landschaft auf einmal viel mehr so aus wie in Papua-Neuguinea und Elena merkt, dass sich auf einmal was in ihr verändert.
Es war einfach richtig. Ich hatte gar nicht Angst, irgendwas zu verlieren oder irgendwie festzustellen, dass es doch eigentlich nur ein Traum ist oder so. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich wieder eingerenkt und ich habe ja auch nicht Angst, dass meine Schulter rausspringt auf einmal. Die Angst hat man ja eigentlich nur, wenn sie gerade nicht drin sitzt, dass die gleich wieder rausspringen könnte. Es war einfach da und es war richtig. Also es war wie so eingerenkt.
Ich musste komischerweise gerade, als sie erzählt hat, an Heidi denken, die halt zwar in den Bergen, ne, eine Zeit lang gelebt hat und dann da so rausgerissen wird. Und irgendwann hat Heidi Schmerzen überall und muss einfach zurück dahin. Und diese Sehnsucht ist körperlich und geistig und übermächtig, dass mir gerade ja Elena und Heidi sozusagen vorkam, als hätten sie da doch ein bisschen was gemeinsam.
Ja, es geht eben um dieses Gefühl. Und das, also das ist bei Elena, dass es sich so plötzlich alles richtig und wieder am richtigen Ort sein anfühlt. Und also ich glaube auch, dass das so körperlich ist und dass man, also gerade auch so die Kindheit prägt ja auch die Sicht auf die Welt und dass sich das für sie normal und gut anfühlt. Und das merkt sie auch in einer anderen Situation später, als sie auf einer Ingwerfarm arbeitet mit Erik, um dort wieder Geld zu verdienen und da an einem Vormittag am Tisch steht und Ingwer schneidet. Und ihr gegenüber steht eine Frau, die, so stellt sich dann heraus, aus Papua-Neuguinea kommt. Die Frau spricht sie dann in Pidgin an. Das ist die Verkehrssprache in Papua-Neuguinea und eine Sprache, die Elena als Kind fließend gesprochen hat.
Und mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Also das war so ein Schlag in die Magengrube. Also ich habe diese Worte gehört, ich wusste, die kenne ich. Es hat ein Heimatgefühl ausgelöst, es hat ein Gefühl von Zugehörigkeit ausgelöst. Ich habe mich in dem Moment gleichzeitig mit ihr verbunden gefühlt, aber gleichzeitig auch so weit entfernt, weil ich gemerkt habe, ich habe ja gar keinen Kontakt mehr dahin. Und es hat mich so schockiert. Also ich wusste ja, dass ich kein Pidgin mehr kann, aber das war so frustrierend.
In dem Moment passiert ganz viel auf einmal für Elena. Einerseits ist es natürlich schmerzhaft für sie zu merken, ich spreche die Sprache nicht mehr, ich habe die Verbindung verloren. Andererseits ist es aber auch eine Bestätigung dafür, es gibt diese Sprache, es gibt dieses Land und es gibt Menschen, die dort auch heute noch leben. Und ich habe mir das alles nicht eingebildet. Und auf einmal kommen all die Erinnerungen und Gefühle hochgespült, die Elena so lange verdrängt hat und treffen sie mit voller Wucht.
Und dann habe ich gemerkt, hey, das wusste ich doch die ganze Zeit schon. Ich wusste doch, dass es gut tut. Und ich habe das doch allen gesagt. Die ganze Zeit, mein Leben lang, habe ich das jedem Menschen, denen ich glaubte, dass es was angeht, gesagt. Und man hat mir gesagt, dass es nicht so sei. Wie kann es denn sein, dass ein Kind sich schon so sicher ist, was es braucht und da einfach nicht drauf gehört wird? Und ich war so wütend, weil ich echt dachte so, ihr habt mich mein Leben lang so gequält, nicht nur damit, dass wir hier nicht hinfahren konnten. Man hätte mir einfach sagen können, nee, das ist zu teuer oder das können wir uns gerade nicht leisten. Nee, so war es ja nicht, sondern man hat ja versucht, mir das auszutreiben. Bin dann dahin, also weiter in diesen Strand rein. Und habe angefangen, so Matsch zu nehmen und rumzuschmeißen und zu schreien und war so wütend. Und habe mich irgendwann auf so eine umgefallene Palme gesetzt und einfach geweint.
Anne. Du bist immer noch hier bei uns. Du hast die Geschichte über Elena mitgebracht, die als Kind in Papua-Neuguinea gelebt hat, die dort entwurzelt wurde und der obendrein, obwohl sie sich immer an diesen Ort zurückgesehnt hat und auch wusste, dass es für sie gut und richtig wäre, dahin zu gehen, der immer erzählt wurde, du brauchst das nicht. Und ja, ihr ist das ausgetrieben worden, haben wir gerade gesagt. Jetzt ist sie ganz in der Nähe. Sie sitzt an einem Strand in Australien und weint. Wie geht's weiter?
Ja, sie fährt erstmal nicht nach Papua-Neuguinea.
Warum nicht?
Das hat zum einen logistische Gründe, weil es gar nicht so einfach ist, eine Reise nach Neuguinea zu planen und man da ein bisschen Vorlauf braucht. Vor allem aber ist es, Elena merkt in Australien, dass schon die Nähe zu Papua-Neuguinea schon so überwältigend für sie ist und so viel in ihr ausgelöst hat, dass sie das Gefühl hat, das reicht ihr erstmal, so, das ist genug und das muss sie jetzt erstmal verarbeiten. Sie und Erik bleiben dann noch ein paar Wochen in Australien und kehren dann nach Deutschland zurück. Aber es hat sich was verändert.
Ich hatte, nachdem ich aus Australien zurückkam, so ein bisschen wie so ein Schmunzeln im Gesicht, so zu denken, ah, ja, alles klar. Ja, dann machen wir das hier jetzt so. Und ich hatte dann das Gefühl, mich nicht mehr verleugnen zu müssen, um mich so zu verhalten wie die Deutschen, weil ich ja gerade gespürt habe, wenn ich woanders bin, dann kommt diese andere Identität zurück. Die ist nicht verloren. Die schlummert halt manchmal ein bisschen. Und die kann ich ausgraben, wenn ich will, aber sie ist jetzt sozusagen geschützt.
Diese Reise nach Australien ist für Elena, als hätte sie einen verlorenen Teil ihrer Identität wieder eingesammelt. Und sie merkt, dass sie sich nicht für eine Heimat entscheiden muss, sondern einfach mehrere Heimaten haben kann. Und so schwierig die Zeit in Australien auch war, hat sie damit auch was sehr Heilsames. Und Elena kann endlich Frieden schließen, weil sie die Trauer über ihr verlorenes Kindheitsparadies zulassen kann und auch die Trauer darüber, dass ihre Eltern ihr nicht das geben konnten, was sie so dringend gebraucht hätte. Sie merkt aber auch, dass sich noch etwas Entscheidendes zu früher verändert hat. Nämlich, sie ist jetzt unabhängig von ihren Eltern, also sie könnte einfach nach Neuguinea fahren, wenn sie das wollte, aber sie könnte das eben auch noch später machen. Sie realisiert, dass es die ganze Zeit gar nicht nur um Papua-Neuguinea ging, sondern um die Freiheit, selbst zu entscheiden, wo und wie sie leben möchte.
Ja, jetzt sitze ich natürlich hier und höre diese Geschichte und will immer sagen, ja, aber wann geht sie denn nun nach Papua-Neuguinea? Aber klar, ich habe ein bisschen verstanden, dass sie das einfach in ihrem Herzen als Heimat im Innern sozusagen mit sich rumgetragen hat. Und jetzt ist es auch okay, dass sie noch ein bisschen Zeit hat, da irgendwann hinzugehen. Wie geht's denn weiter für sie?
Elena arbeitet ihre Vergangenheit dann nochmal auf. Also einerseits politisch, indem sie sich mit dem Thema Kolonialismus und der Rolle ihrer Eltern als Entwicklungshelfer beschäftigt. Aber auch persönlich, indem sie eine Therapie macht. Und auch beruflich schafft sie es, beide Welten zu vereinen, indem sie nämlich einen Job am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven bekommt, dem Ort in Deutschland, wo man Meeresforschung machen kann. Da arbeitet sie jetzt als Ingenieurin und baut Tiefseeroboter.
Ich bin mit meinem Vater zusammen nach Bremerhaven gefahren, zum Wohnungssuchen irgendwann. Ich habe gedacht, Papa, ich glaub's nicht. Wie kann das passieren? Wie habe ich jetzt diese Kurve eigentlich nochmal gekriegt? Und habe ihn gefragt, du, Papa, weißt du noch, mit 6 Jahren wollte ich doch unbedingt Meeresforscherin werden. Und er hat gesagt, nee, Elena, du wolltest Tiefseetaucherin werden. Und ich so, was jetzt? Und es passt halt einfach genau.
Genau, also zu ihrer eigenen Überraschung führt Elena heute ein ziemlich erfülltes Leben in Deutschland. Sie lebt in einem Stadtteilentwicklungsprojekt in Bremerhaven, umgibt sich da mit vielen Menschen aus aller Welt und hat so auch eine Rolle für sich gefunden, nämlich als Vermittlerin und Brückenbauerin. Und sie meint auch, sie hat gar nicht mehr so große Ambitionen, nochmal woanders hinzugehen.
Und wie wäre es mal mit Papua-Neuguinea?
ja, liegt irgendwie nahe.
Ja.
Aber also sie hat keine konkreten Pläne. Ich habe sie das auch gefragt. Und es ist auch immer noch eine schwierige Frage für sie. Also sie macht keine eigenen Pläne, aber sagt, wenn sich die Chance ergeben würde, zum Beispiel über eine Forschungsreise da mal hinzufahren, würde sie das wollen. Aber ob sie es könnte, also ob sie dann bereit dazu wäre, das weiß sie nicht. Aber zumindest im übertragenen Sinn ist ihr eine Rückkehr dorthin schon gelungen, als sie nämlich vor 2 Jahren auf einer Forschungsreise in Indonesien war, auf einem Schiff, und wieder einen dieser Träume hatte aus ihrer Kindheit, in denen sie versucht, nach Papua-Neuguinea zu kommen.
Und ich komme tatsächlich an in diesem Traum. Und es sieht irgendwie alles anders aus als die Orte, an denen wir waren. Aber ich laufe an diesem Strand entlang und es ist eindeutig Papua-Neuguinea. Und ich bin da und denke mir so, ach scheiße, eigentlich sind wir doch nur ganz kurz hier. Wir sind doch eigentlich hier nur zum Tanken. Wir müssen doch eigentlich morgen wieder fahren. Ach scheißegal, ich stelle einfach einen Urlaubsantrag und bleib hier. Und dann habe ich in meinem Traum meinem Chef einen Urlaubsantrag geschickt. Und der hat gesagt, okay. Und dann habe ich einfach entschieden, dann noch eine Woche länger zu bleiben. Und das war so eine Erlösung. Das lag plötzlich in meiner Hand. Das hat plötzlich niemand anderes mehr entschieden. Ich hatte einfach alle Möglichkeiten, da zu bleiben, in der Hand. Und ich bin aufgewacht und dachte, das war das erste Mal, dass ich so einen, dass diese Träume gut ausgegangen sind.
Ja, aber da merkt man jetzt, dass man es dann irgendwie im Kern, im Herzen doch mit einer Deutschen zu tun hat. Wer im Traum ein Antragsformular ausfüllt, kommt sehr wahrscheinlich aus dem deutschsprachigen Raum. Das beeindruckt mich ja jetzt doch.
Ja, das stimmt. Und es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, sie hat da schon was Deutsches, aber dann auch wieder nicht. Und ja, das ist das Schöne, glaube ich, bei ihr.
Wir sind ja reingegangen in diese Geschichte mit sozusagen der Frage, was ist Heimat und ist die eher innen oder außen? Und für Elena, so nachdem ich es jetzt gehört habe, würde ich sagen, ihre innere Heimat ist die im Regenwald, ist die in Papua-Neuguinea. Und äußerlich ist sie hier und das ist irgendwie auch in Ordnung. Also beides kann es so geben. Und auch, dass die Heimat eben in einem drin wohnt und nichts mit dem Ort zu tun hat, an dem man sich gerade befindet.
Das, also, hast du sehr schön gesagt. Und ich glaube, dass es wirklich so ist und dass es deswegen auch für sie nicht mehr so wichtig ist, ob sie tatsächlich noch nach Neuguinea geht. Also weil sie es in sich geklärt hat und auch weiß, sie trägt diese Sehnsucht irgendwie immer in sich, aber sie trägt auch die Erinnerungen in sich.
Ja, und tatsächlich für mich das besonders Schöne hieran ist, dass Elena als Plus-Eins-Hörerin sich an uns gewendet hat und uns dann ihre Geschichte erzählt hat. Das ist halt immer wirklich was Besonderes, wenn diese Geschichten aus den Reihen unserer Hörer kommen. Wenn Sie also eine Geschichte haben, die Sie uns erzählen möchten, dann bitte schicken Sie uns eine E-Mail an plus1@deutschlandradio.de. Wir bestehen darauf. Das war's mit unserem Geschichten-Podcast von Plus Eins. Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, Ihnen auch unseren Lieblingsgast-Podcast ans Herz zu legen. Diesmal zu Gast die Schauspielerin, Sängerin und gute Freundin Christine Nichols, von der man lernen kann, dass die Flucht nach vorne manchmal das Einzige ist, was hilft, wenn man Angst vor Menschen hat.
Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, meine Schüchternheit zu überwinden. Ich war ein sehr schüchternes Kind. Ich habe eine sehr schüchterne Jugendliche und habe mich eigentlich nie getraut zu reden. Und habe da, glaube ich, im Schauspielstudium nicht nur gelernt, so funktioniert ein Körper und wenn ich das mache, passiert das beim anderen und da ist mein Stimmsitz und so weiter, sondern auch ein bisschen sich mit seiner eigenen Angst auseinanderzusetzen und vielleicht die Flucht nach vorne zu machen und sich panisch, innerlich, schreiend, weinend dem zu stellen und dann zu merken, ist gar nicht so schlimm.
Ja, das ist mein kleiner Geheimtipp für Sie in dieser Woche. Ich sage liebe Grüße, deine Caro muss Schluss machen, wird zu teuer.